vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Ich habe so viel Anteilnahme heute gespürt von euch, wirklich. Ich bin begeistert einerseits. Wisst ihr, mein Sohnemann hat dann gestern Abend noch gesagt, Papa, ich glaube, Deutschland ist einfach besser als Italien. Und wisst ihr, es gab zwei Dinge, die ich gestern Abend lernen durfte. Und das war einmal, wie geht man mit Mysterium um? Dass Italien gegen Schweiz rausfliegt, ist für mich ein Mysterium. Aber wir haben immer wieder solche Spannungen auch im Glauben, oder? Und der zweite, ich mache keine Comedy-Show, ich gehe gleich zur Predigt, warte. Aber ich dachte, ich hau ein paar Sachen raus. Der zweite Punkt war wirklich, ich habe mich verfolgt gefühlt, persecuted. Als mein Sohn das mir so gesagt hat, dachte ich, wow, krass. Mein eigener Leib und Blut, mein Nachfolger, mein Nachkomme. Aber ja, alles gut, war Spaß. Wir hatten eine gute Zeit, haben Deutschland geschaut, Deutschland gewonnen, von dem her. Das war gut. Genau. Hey, ich will über ein Thema weiter prozessieren mit euch, weiterreden, wo ich schon länger drin bin. Und tatsächlich werden wir wieder im Garten von Eden anfangen heute. Hoffentlich gehe ich euch nicht auf die Nerven damit. Aber ich will heute über Tests reden, Prüfungen, Tests. Wenn du an einen Test denkst, an was denkst du? Schule, geht mir genauso. Ich denke an Schule und mit Schule kommt bei mir ein gewisses negatives Gefühl hoch, weil ich einfach das nicht mochte. Tatsächlich war auch nicht meine Stärke. Ich glaube, das war beidseitig. Philipp, heute sehe ich das aus einer anderen Perspektive und es ist auch gut, einen Lehrer neben sich zu haben und sagen, okay, ich hatte nur die Schülerbrille an. Aber wem geht es damit gut mit dem Wort Test? Darf ich mal sehen? Okay. Also wir sehen, die Mehrheit hat eher ein negatives Gefühl mit dem Wort Test, weil mit dem Wort Test oder wenn du an Test oder Prüfungen denkst, dann denkst du darüber, oh, ich muss bestehen. Du denkst, da ist Druck. Du wirst beurteilt. Richtig? Du wirst beurteilt. Du hast Angst zu versagen. Du bist nicht vorbereitet oder in anderen Fällen, das war oft mein Fall, aber in anderen Fällen bist du gut vorbereitet. Ja, manche haben auch gute, also. Aber ich möchte, dass du diese Emotionen und Gedanken auf die Seite legst, weil tatsächlich das nicht ist, wenn die Bibel vom Test redet. Alright? So, wenn die Bibel von einem Test redet, ich hoffe, dass du in deiner Theologie mit Gott Raum hast, dass es Tests gibt in deinem Leben, Prüfungen. Und ich will gar nicht so viel darauf eingehen, wer die Ursache von dem Test ist. Und ich glaube, in der Bibel hast du einmal sehr wohl Beispiele, wo der Test von außen kommt, extern, der Feind. Ich glaube, gerade da haben wir ein sehr großes Verständnis davon. Ich glaube, wir können uns selber manchmal in gewissen Tests reinbringen durch unsere eigenen Entscheidungen. Ja? Oder es ist tatsächlich manchmal auch, dass Gott dich testet. Und wenn Gott dich testet, dann ist es mir wichtig, weil wenn du das mit einer negativen Brille siehst und mit dieser negativen Emotion, dann werden wir sehr wahrscheinlich keinen Raum dafür schaffen, weil für uns ist er vollkommen gut und er ist vollkommen gut, richtig? Die Bibel sagt klar, dass er vollkommen gut ist und kein Wechsel vom Licht und Finsternis ist. Wenn du aber davor im Jakobus redest, dann redet er davon, hey, wenn du versucht wirst, das Wort hier kannst du genauso mit Test übersetzen. Ja, wenn du versucht wirst, wenn du getestet wirst, dann sage nicht, dass Gott dich testet, sondern das sind die eigenen Begierden in dir, die Verlockung in dir, das Versuchung hervorbringt. So manchmal wird es in der Bibel mit Versuchung übersetzt. Das hat meistens einen negativen Touch, weil Versuchung ist, der Feind kommt von außen oder deine eigene Begierde und du wirst versucht, etwas zu tun, was nicht im ursprünglichen Gottesdesign war. Adam und Eva wurden versucht vom Feind, richtig? Aber, also Gott versucht dich nicht. Das ist mir super wichtig zu unterscheiden. Alright? Er ist vollkommen gut. Ja? Aber sehr wohl gibt es Raum, dass er dich testet. Und wenn ich dich jetzt herausfordere, dann folg mir in dieser Reise kurz, okay? Bleib offen. Weil Adam und Eva hatten die Möglichkeit, im Garten von Eden, in dem, wo sie vor der Gegenwart Gottes, sahen sie diesen Baum, der gerade in der Mitte ist. Warum ist er eigentlich in der Mitte, frage ich mich jedes Mal. Mach ihn doch außen hin. Mein natürliches Instinkt, ich habe es zu Sabine gestern gesagt, sage ich, ich glaube, wir Menschen, wir sind eher, hey, tu die Option beseitigen. So, wenn du die Option beseitigst, dann sind wir safe, richtig? Das ist die Art und das sehen wir, die Art und Weise, wie ich denke, wie ich erziehe, ist oft so. Beseitige die Option, dann sind wir safe. Alright. Das nennt man Kontrolle auch übrigens, aber das ist in Ordnung, weil unser Motiv ist gut. Wir wollen nicht, dass was passiert. Ja, okay, ich sage auch nicht, dass es nicht weise manchmal ist. Bitte hört es im Kontext. Aber wenn Gott dich testet oder wenn Gott einen Test zulässt, egal wie du es nennen willst, dann ist es, weil er zuerst vollkommen weiß, dass du alles in dir trägst, um erstens den Test zu bestehen. Alright? Und zweitens, und das ist mir wichtig, das ist immer eine Einladung. Immer eine Einladung, dass du deine Loyalität beweisen kannst, dass du ihn liebst. So ein Test ist eine Einladung, deine Loyalität Jesus gegenüber zu beweisen. Und manchmal beinhaltet es, dass ich weiß, hey, diese ganze 1000 Optionen sind hier. Ich darf von allem essen. Dieser eine Baum, der gehört nicht mehr. Da soll ich nicht essen. Das ist nicht mein Eigentum. Und das bedeutet, ich laufe vorbei und weigere mich, davon zu essen. Obwohl er gut aussieht. Obwohl in mir, alles in mir sagt, eigentlich habe ich Lust drauf. Wer kennt es? Alright. So funktioniert die Versuchung. Aber es ist nicht Gott, der dich versucht, okay, das ist mir wichtig. Sondern es ist was in dir. Und deswegen hat die Schlange als Opportunist, würde ich sagen, gemerkt, okay, hier gibt es Raum, etwas anzugreifen, wo der Mensch Zugang hatte, war aber auf eine ungesunde Art und Weise, lass mich so sagen. Der Baum der Erkenntnis ist die Eigenschaft, Dinge selbstständig zu definieren. Zu definieren, was richtig und was falsch ist. Alright? Unabhängig von Gott oder wie Gott es definiert hat. Das machen wir Menschen übrigens heute ganze Zeit. Wir labeln Dinge neu und sagen, das ist gut und das ist falsch. Der Standard, wer definiert den Standard? Es ist der Mensch. Du kannst alles, mir ist bewusst geworden, wir können alles missbrauchen. Alles, was dir geschenkt worden ist, du kannst Gnade missbrauchen, kannst Liebe missbrauchen, du kannst Freiheit missbrauchen. Alright? Du kannst Intimität missbrauchen. So, das hat was mit mein Herz zu tun, richtig? Alright. So, der zweite Grund, wieso Gott uns, glaube ich, manchmal, wenn ich so sagen darf, testet, ist, ein Test offenbart dir zwischen dem, was du mit dem Mund bekennst, aber wirklich mit deinem Herzen glaubst. So ein Test ist nicht für ihn, sondern ein Test ist tatsächlich für dich. Damit du siehst, damit ich sehe, was in meinem Herzen ist. Weil er ist der Herzenskenner. Habe ich euch schon verloren oder seid ihr noch da? Alright. So, und warum ist es wichtig, dass dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in der Mitte ist vom Garten? Warum glaubt ihr, ist es wichtig? Ihr dürft was sagen, will jemand? Probieren? Wie bitte? Zum Drumlaufen. Drumrumlaufen. Okay. Ist gut. Die Entscheidung war Absicht. Von wem? Von Gott. Ja, definitiv. Richtig. Der Baum der, also ich will heute darauf hinaus, alle anderen Antworten waren sehr gut. Ich sehe es auch so. Die Chance, Option zu haben, ist das, was dir Freiheit gibt. Wenn du keine Option hast, dann bist du nicht frei. So, der Baum der Erkenntnis ist die Gewährleistung Gottes, dass der Garten ein Garten bleibt und nicht zum Käfig wird. Der Baum der Erkenntnis ist die Gewährleistung Gottes, damit der Garten ein Garten bleibt und nicht zum Käfig wird. Und da merke ich, dass alles von seinem Wesen anders ist als mein menschliches Instinkt. Weil mein menschlicher Instinkt sagt mir, beseitige die Option. Aber Gott weigert sich so zu leben und es fordert mich heraus in allem. So, wenn Gott dich testet, dann ist es eigentlich immer dir zu sagen, hey Toni, du bist kraftvoll und du bist frei. Und ich weigere mich, dich zu kontrollieren. Ich sage dir, iss nicht von dem, weil das schadet dir, du wirst sterben. Es schadet dir. Es war nicht in mein Design. Aber ohne diese Option bist du nicht wirklich frei. Deswegen gehe ich noch einen Schritt weiter. Oh, ich weiß nicht, ob ich Fässer hier aufmache. Aber ich glaube, dass wenn, nachdem wir gestorben sind, bei Jesus sind oder Jesus zurückkommt, mir egal, wie du es haben willst, du wirst immer diese Option haben, weil das sein Wesen ist. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass Jesus dann wieder am Kreuz sterben muss, all diese Sachen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sein Wesen nicht so ist. Vertraue ich darauf, dass Gott großzügig mit mir ist, dass Gott es gut mit mir meint, dass er vollkommen gut ist, dass er mir nicht Sachen vorenthält, dass sein Motiv gut ist. Vertraue ich darauf, dass es gut mit mir meint und dass, wenn Gott mir sagt, ess nicht von diesem Baum, weil er schadet dir, aber eigentlich ist der Baum eine Offenbarung. Der Baum gibt mir Zugang zur Offenbarung, zu unterscheiden, was richtig und gut ist. So, der Baum gibt mir Weisheit. Sollst du Weisheit haben? Ja. So, in dem Befehl Gottes an den Menschen, mach dir die Erde untertan. Ja, in anderen Worten, nimm das, was du hier hast, was ich dir hier modelliert habe, nimm das und verbreite es. In dem siehst du schon, dass der Mensch die Eigenschaft braucht, zwischen gut und richtig zu unterscheiden. So, die Versuchung ist, für den Menschen in dem Moment zu sagen, hey, eigentlich brauche ich das doch. Und kennt ihr diese Gedankengänge? Ich sag, ja, du hörst, Gott sagt, mach das nicht und dann tust du es dir schön zurechtreden. Wer kennt es? Oder bin ich nur? Du sagst, hey, eigentlich brauche ich das doch, Gott. Und guck mal, die Schlange sieht es genauso wie ich. Und ich weiß nicht, dass es eine Schlange ist, tatsächlich, aber ich glaube, dass Gott es eigentlich will. Und so fängt Versuchung an. Und der Mensch entscheidet sich, was zu nehmen. Das Wort nehmen wichtig. Er nimmt etwas an sich, was ihm rechtmäßig in dem Moment nicht gehört, wo aber ein Zugang war in der Beziehung mit Jesus. Weil in der Beziehung mit Gott, weil du weißt, wer er ist, und in der Beziehung mit ihm und du weißt, er ist vollkommen gut, und aufgrund dessen, weil du seine Güte erlebst, wie er gut ist, wie ich ihm vertrauen kann, weiß ich, okay, ich kenne ihn so gut, dass ich weiß, das tut nicht seinen Charakter widerspiegeln, das kann nicht von ihm sein. Und plötzlich kommt etwas aus einer Beziehung heraus, was Gott einen gibt. Durch Loyalität und Treue, durch Beziehung, anstelle von Missbrauch. Ich nutze was und nehme es an mir, was eigentlich so ursprünglich nicht gedacht war. Die Art des Tests hängt von den Zielen desjenigen ab, der den Test durchführt. Die Schlange testet auch den Menschen und versucht, ihn zu verführen. So hatte die Schlange ein gutes Motiv. Ich hoffe, ihr sagt alle nein. Ja, die Schlange hatte kein gutes Motiv. Ihr Motiv war, Zerstörung zu bringen. Sein Motiv war, Zerstörung zu bringen. Hatte Gott ein gutes Motiv, als er diesen Baum der Erkenntnis reinbringt? Ja, er will, dass du frei bist. Du sollst immer Optionen haben. Aber für Gott ist es eine Chance für den Menschen, ihre Loyalität und ihre Kapazität zu beweisen. In der Beziehung, wenn ich Tests überstehe, bestehe, dann glaube ich, signalisieren wir ihn, ich kann das handeln, er kann mir sogar mehr anvertrauen. Weil selbst wenn Gott dich segnet, ich bin manchmal froh, dass er nicht meine Gebete erhört, ohne Scherz, ich bin ehrlich. Wenn ich so drüber nachdenke, weil wenn er manche Gebete erhören werde und ich selber nicht so weit bin, dann ist der Segen, der dazu gedacht war, zu florieren, mein Leben zu segnen, aber auch um die Menschen drumherum zu segnen, der wird plötzlich kein Segen ist es mehr, sondern das bringt Zerstörung in mein Leben rein und ich zerstöre womöglich auch andere Menschen. Alright? Habt ihr das? Ja, Beispiel Finanzen. Ja, das ist ein gutes praktisches Beispiel. Gott segnet dich so mit Finanzen, wenn das aber in dir plötzlich was kreiert, was nicht im Reich Gottes entspricht, sein Design ist, dann merkst du, alright, wie soll ich sagen, sondern im Endeffekt war eigentlich was als Segen gedacht war, wird plötzlich etwas, was dich limitiert und was dir schadet, weil dein Herz nicht mehr am Herrn ist als Versorger, sondern plötzlich sind es die Zahlen im Bankaccount, also in dem im Kontostand. So, wir sehen Adam und Eva und es ist ein biblisches Motiv, alright? Ich bin da drin gerade in den biblischen Motive. Was spricht die Bibel als einheitliches Buch? Diese Motive und dieses Motiv vom Test ist ein Motiv, das bis zum Ende der Bibel geht. Adam und Eva und du siehst Kain gleich als nächstes und er entscheidet sich, was zu nehmen, das Leben seines Bruders zu nehmen. Anstelle zu vertrauen, dass Gott großzügig ist und wenn er Abel segnet, dann weiß ich, er sieht mich. Und auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, so wie Schweiz und Italien, dann entscheide ich mich dennoch, ihm loyal zu sein und zu sagen, okay, ich verstehe es nicht. Ich predige zu mir selber, Leute, in erster Linie, ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht, aber ich mache jetzt nicht etwas, was sein Charakter nicht widerspricht, weil das ist Versuchung. In ihm war die Versuchung, okay, wenn ich es nicht haben kann, die Gunst Gottes im Moment, dann soll er es auch nicht haben. So nehme ich was an mir. Und Abraham, unser Vater des Glaubens, und ich glaube, weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir die Bibel lesen, dann habe ich so das Gefühl, wir haben so einen Gerechtigkeitsfilter und wir sehen nicht mehr die Struggles und da, wo sich Menschen schlecht entscheiden, okay? Und ich weiß, dass Abraham der Vater des Glaubens ist, weil er sich entschieden hat, Gott zu glauben, alright? Und Gott hat es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und letztendlich kommt der Glaube, die Gerechtigkeit kommt durch Glauben und nicht durch eigene Leistung. Alright? Das ist die Botschaft vom Evangelium. Das mal auf Seite. Abraham hatte keinen Lebensstil, wo er alle Tests bestanden hat. Ich glaube, du kannst in Abrahams Leben um die 20 Tests sehen. Und lass uns einen gemeinsam anschauen. 1. Mose 16, Vers 3. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Alright? Der Kontext ist, Gott hat mehrmals gesprochen, du wirst ein Nachkommen haben und aus dir, aus dieser Familie wird jemand kommen, der Segen bringt für die ganze Welt. Wir wissen, das ist Jesus, right? Aber in dem Struggle von Jahre warten, immer wieder prophetische Worte hin und her, in dem Struggle kam Sarai auf die Idee und sagt, hey, ich glaube, Gott meinte das so, dass du auch mal mit dem prophetischen Wort partnern sollst. Und du sollst einfach selber Schritte gehen. Und ich habe hier eine Sklavin, die nichts zu melden hat, weil sie eine Sklavin ist. Und hab doch einfach Geschlechtsverkehr mit ihr. Wie würdest du das heute nennen, wenn jemand erstens eine Sklavin ist? Wird man das als Menschenhandel heute labeln? Alright. Ist das Gottes Herz? Okay. Aber es war kulturell. Alright. Ich glaube, macht es nicht richtig, aber es war Teil der Kultur. Alright. Dann, glaubst du, die Sklavin hatte Lust drauf? Das wissen wir nicht. Aber ich vermute, dass sie eine Sklavin war. War das nicht ihr freier Wille, dass sie jetzt sich mit Abraham zusammentut? So, oder sag? Oder ein Upgrade, ja, kann sein. Ja. Oder es war ein Upgrade, oder sie hat sich Sachen erhofft, das wissen wir nicht. Abraham entscheidet sich mit Sarai, Dinge zu tun, die nicht im Wesen Gottes sind, um prophetisches Wort zu beschleunigen, richtig? Alright. So, Abraham und Sarah haben in mehrfacher Hinsicht versagt. Sie vertrauten nicht darauf, dass Gott ihnen ein wunderbares Kind durch ihren eigenen Körper schenken würde und vertrauten stattdessen auf ihren eigenen Plan, ein Kind zu zeugen. In anderen Worten, das, was in ihren Augen gut und richtig ist, selbst zu definieren. Ihr eigener Plan bestand darin, den Körper ihrer Sklavin als Objekt zu benutzen. Und dann nutzte Sarah ihr soziales Privileg, um diese Mutter zu einer alleinstehenden Mutter zu machen. Hagar bedeutet übrigens auch Immigrantin. Wie interessant ist es, dass der erste Immigrant unterdrückt wird, war Ägypterin. Und später siehst du das Volk Israel von den Ägyptern unterdrückt werden. Ja. Aber wir sehen auch, ich habe viel zu wenig Zeit, sorry Leute, aber wie Abraham den ultimativen Test besteht. Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigsten Sohn, nimm ihn und opfer ihn mir. Lass uns lesen, 1. Mose 22, 1, Vers 2. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. So, nimm mal das Wort versuchte weg, weil das hat oft was in unserem Kopf mit Sünde zu tun. Und du fügst das Wort testete. Das kannst du genauso ein. So, Gott testete Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigsten Sohn, den du lieb hast, und geh in das Land Moria und opfer ihn dort zum Brandopfer auf dem Berg, den ich dir sagen werde. So, wer testete Abraham? Gott. Alright. ist Abraham, ist Isaac Gottes einzigster Sohn, Abrahams einzigster Sohn? Nee, gell? Ist cool, was für ein geniales prophetisches Bild für Jesus. So, wir sehen, wie Abraham in dem Kontext den Test besteht, weil er bereit war, seinen Sohn zu opfern. Und ich glaube persönlich, wie gesagt, ich glaube, Hebräer sagt, er wusste, dass Gott ihn von den Toten auferwecken könnte, auch Isaac. So, er wusste Gottes Natur, dass er sagt, selbst wenn er jetzt stirbt, dann wird er ihn mir auferwecken, weil ich ihn kennengelernt habe. Alright? Dieses Vertrauen zu ihm. Und er besteht den Test. Der Engel des Herrn vom Himmel sagt, jetzt weiß ich, dass du bereit warst, deinen einzigsten Sohn zu opfern. Ist es natürlich auch ein prophetisches Reden Gottes an uns, dass wir Jesus sehen können? Ja. Aber der Punkt ist, Abraham wurde getestet und im Leben gab es Tests, die hat er bestanden und im Leben gab es Tests, die hat er nicht bestanden. Ich glaube, wir können uns damit identifizieren. Und Noah wurde getestet. Glaubt er dem Wort des Herrn, dass eine Flut kommt oder nicht? Weil nichts sah danach aus. Mose wurde getestet. Mehrmals. Josef wurde getestet. Israel wurde in der Wüste getestet. Mehrmals. Gideon wurde getestet. Jesus wurde getestet. Und ich wünsche mir zumindest, weil ich merke, immer mit Test kommt dieser negative Gefühl von Druck. Und ich wünsche mir, dass wir den ersetzen können aus Gottes Perspektive von, hey, es ist nur eine Einladung, deine Loyalität mir zu erweisen. Und manchmal auch ist es eine Einladung zu sehen, auf was stehe ich wirklich. Weil wir oft, wir Menschen, und ich rede zu mir selber, jemand hat mal zu mir gesagt, ich werde es nie vergessen, Toni, wenn Druck auf die Tube kommt, dann weißt du, was rauskommt. Ja. Und deswegen sagt Jakobus, hey, freut euch, wenn ihr Prüfungen habt, wenn euer Glaube getestet wird. Das produziert was in dir, dass wenn du den Test natürlich bestehst, dass es was in dir gebaut wird, was unshakable, also ja, unerschütterlich, vielen Dank, ja. Alright, ich habe noch ein bisschen. 5. Mose 8, 1 bis 3. Da sagt Mose zum Volk Israel, alright, alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnimmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Auf das, warum waren sie eigentlich 40 Jahre in der Wüste? Weiß das jemand? Ja. Wäre das nötig gewesen, 40 Jahre, normalerweise? Ja. So 40 Jahre lang in der Wüste und jetzt kommt der Punkt, du siehst den Grund hier, auf dass er dich demütigte und versuchte und testete. So Gott sagt, hey, die 40 Jahre, die haben dich gedemütigt und auch da wieder, wenn du das mit einem negativen Touch nimmst, Demut ist was Gutes. Demut, Jesus will in mir Demut hervorholen, so wie in dir auch. Und ich glaube, Demut hilft uns, dass wir Dinge tragen können. Alright? Also bitte nicht hier mit negative Dinger. Und testete, damit kund würde, was in dein Herzen wäre. Ob du seine Geboten halten würdest oder nicht, ob du zeigen wirst, wem du wirklich glaubst. Wenn Druck kommt, wenn du kein Essen hast und alles in dir schreit, ich habe Hunger. Leute, Judith ist heute nicht hier, Gott sei Dank. Ich habe 3 Tage mal gefastet, als ich 16 war, ungefähr. 3 Tage kein Essen. Leute, wahrscheinlich von euch, ihr habt alle viel mehr, ich erzähle euch von meiner Schwachheit, okay? 3 Tage kein Essen, ich kann mich bis heute, ich bin jetzt 34, ich kann mich immer noch daran erinnern, wie schrecklich das für mich war. Aber es macht dich demütig, richtig? Weil du merkst, wie abhängig du bist nach Nahrung, weil der Mensch nicht die eigene Kapazität hat, sich am Leben zu erhalten, wenn du nicht extern was zu dir nimmst. Und das ist Demut. Du wirst mit deiner eigenen Limitation, die du hast, das macht dich Mensch. Das macht mich Mensch. Alright? Wir sind limitiert. Wir brauchen Nahrung. Ja? Er demütigte dich, Vers 3, und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deinen Väter nie gekannt hatten, auf das er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Was war das Herz Gottes hinter dem, als er sie mit Manna versorgte? Und du denkst, alles in dir, hey, sogar Ägypten war besser. Da hatten wir wenigstens Melonen. Ich kann das Brot nicht mehr sehen vom Himmel, auch wenn es vom Himmel kommt. Das offenbart was in dir, richtig? Ja, das offenbart was in dir, in dir Murten, und wir wissen das. Und es ist so einfach, sie zu verurteilen. Leute, ich sag dir ehrlich, wenn wir da drin gesteckt hätten, ich bin mir nicht sicher. Wisst ihr, wir haben den Vorteil, wir lesen die Geschichte. Na, was für Idioten. Also. Ganz ehrlich, sorry, ich bin einfach super ehrlich. Aber wenn du kein Essen hast und dann nur noch das Essen hast und Gott gebietet und sagt, hey, du nimmst nur für den Tag. Das sind Sklaven, Leute, und die verhungern. Die hungern. Der Körper verlangt danach. So alles in dir verlangt danach, dass du anhäufst. Weil ich weiß ja nicht, ob der Manna wieder vom Himmel fällt. So, ich muss vertrauen darauf, dass Gott auch für morgen genug hat. Und ich muss darauf verzichten, nur für mich und meine Familie so viel zu nehmen, dass es gerade reicht. Und am Sabbat soll ich gar nicht raus. Da soll ich so viel nehmen, wie es gerade reicht, und darauf vertrauen, dass Gott es nicht leer werden lässt. Oh Lord Jesus. Und ich frage mich, in mir, alles in mir schreit, hey, an Sabbat gehen wir auch raus. Und wenn nichts gefunden wird vom Himmel, dann suchen wir. Dann gehen wir jagen. Egal, ihr versteht meinen Punkt, gell? So, und Gott sagt, hey, das habe ich dich machen lassen. Weißt du wieso? Damit du einmal gedemütigt wirst mit deiner eigenen Limitation. Du brauchst mich. Und du denkst, du brauchst Brot. Alles in dir sagt, du brauchst Brot. Aber in Wirklichkeit brauchst du mich. Weil ich bin der, der dein Leben wirklich erhält. Und dann hörst du Jesus und sagst, hey, was sorgst du dich? Guck mal die Vögel an. Die haben alle zu essen. Was sorgst du dich über Essen überhaupt? Und ich in mir denke mir, Alter, was ist das für eine Welt? Weil alles in mir als Familienvater sagt, ich muss versorgen. Und ich schaue, dass ich gut plane, dass ich gut verwalte, weil Gott will ja, dass ich verwalte, richtig. Aber wenn das Vertrauen an Gott ersetzt, dann kannst du das so gut labeln, wie du willst. Ist trotzdem falsch. So, erdemütige dich, dass du erkennst, dass du abhängig bist. Wenn Gott heute keinen Manna vom Himmel schenkt, dann werden wir vielleicht verhungern. Und jetzt kommt Jesus in der Wüste. Und da gibt es dieses geistliche Wesen. Das kommt, und er hat 40 Tage gehungert. Wie gesagt, ich bin nach 3 Tagen. How's done? Nach 3 Tagen wusste ich mein Essen. Ich wusste genau, ey, das wird ein Jufka, das wird irgendetwas anders. Ja? So, und Jesus 40 Tage lang, er ist der Sohn Gottes. Er ist der perfekte Mensch ist. Er ist immer noch Gott und macht sich menschengleich, nimmt die Limitation eines Menschen an und sein Körper verlangt nach Brot. 40 Tage kommt der Teufel und sagt, hey, siehst du den Stein? Du bist doch Gottes Sohn. Und ganz ehrlich, Gott will doch, dass du isst, weil du willst ja nicht sterben. Nimm doch was an dir jetzt, was aus eigener Entscheidung heraus, weil du das aus eigener Weisheit labelst als gut und falsch und sagst, nee, das ist gut. Nimm es doch oder vertraust du darauf, der Vater wird mich aus der Wüste führen. Ich werde es nicht an mir nehmen, ich gehe vorbei. Ich missbrauche nicht meine göttliche Macht, sondern ich lebe hier als Mensch. Und dann sagt er das zum Teufel und er bringt diese Geschichte und sagt, hey, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, das Himmel herkommt. Und der Teufel weiß genau, was gesagt ist. Er sagt, du denkst, dass meine Abhängigkeit hier ist in dem Brot. Aber meine wirkliche Abhängigkeit und mein Leben ist nicht das, sondern das Wort, was aus ihm kommt. Er selber ist das Wort. Und wenn ich hier sterbe, dann sterbe ich mit Gott, mit ihm. Alright? Und der Teufel sieht, okay, und lässt ab, versucht noch andere Sachen mit Macht, Power. Und er versucht ihn. Er versucht ihn, Abkürzungen zu geben. Oh, ja. Okay, was will ich auf jeden Fall noch sagen? Danke dir. Wer hat Jesus in die Wüste geführt? Der Geist Gottes. Es gibt sogar ein Wort, das sagt, er trieb ihn in die Wüste. Als ob Jesus keine andere Wahl hatte. So, der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste, weil er dort getestet wird. Jesus besteht als perfekter Mann, als der neue Israel, den Test, den, wenn du die Geschichte siehst, alle auf irgendeine Art und Weise nicht bestanden haben. Unsere großen Helden haben auf irgendeine Art und Weise versagt. Jesus besteht den Test, aber es war nicht sein letzter Test tatsächlich. Er besteht den Test und die Bibel sagt, und er ging aus der Kraft des Heiligen Geistes hinaus. So, wir wissen nicht, was passiert ist, aber wir wissen, dass sich was in sein Leben, nachdem er den Test bestanden hat, verändert hat. Und Jesus, die Jünger kommen zu ihm und sagen, hey Jesus, lehr uns zu beten. Jeder hat dieses Gebet, die sie dreimal am Tag aufsagen. Hey, wir wollen auch cool sein. Wir brauchen auch einen Slogan. Zeig uns, wie wir beten sollen. Was sagt Jesus? Vater unser, ihr sollt so beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, das lieben wir, richtig? Es geht weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und jetzt kommt's. Und führe uns nicht zum Test, Versuchung, Test, gleiches Wort. Führe uns nicht zum Test, sondern erlöse uns von dem Bösen. In anderen Worten, Herr, führe mich nicht zum Test, weil ich kenne meine menschliche Schwäche. Aber wenn ich da durch muss, dann schau zu, dass das Böse nicht da ist, weg ist. Und ich glaube, das ist so diese demütige Haltung, den ich selber auch, weil ich denke mir, okay, warum? Jesus ist der Einzige, der sagen kann, bring on the test. Ich bin der perfekte Mann. Ich weiß Gottes Natur 100%. Ich habe ihn klar gesehen. Dann sagt er zu den Jüngern, führe mich nicht zum Test. Und wenn du mich führst, dann erlöse mich von dem Bösen. Und Jesus, glaube ich, teilt mir hier was mit. Weil wenn ich ihn im Garten Gethsemane sehe, dann sehe ich ihn nicht so, alright, der nächste Test, come on, baby. sondern ich sehe, wie er Blut schwitzt und wie er mit seiner menschlichen Limitation kämpft und struggelt mit allem, was er hat, und er will seine nächsten Freunde bei sich haben und sagt, könnt ihr mit mir wachen, betet. Und deine nächsten Buddies, die pennen. So viel dazu. You got my back. So, die pennen. Und er kämpft. Und sagt, Jesus, Vater, wenn es dir möglich ist, lass den Kelch vorübergehen. Was ist der Kelch? Das ist ein Bild. Was ist der Kelch? Wovon redet Jesus hier? Das Kreuz. Er weiß, er stirbt jetzt. Er weiß, er wird ans Kreuz genagelt. Und er weiß auch, dass das der Grund ist, wieso er überhaupt auf die Welt als Mensch gekommen ist. Das ist der Grund. Das ist das Highlight. Und jetzt ist er vor dem Highlight. Und alles in ihm, das ganze Fleisch, wir haben auch Fleisch übrigens, Leute. Alles in ihm sagt, Mann, ich will es ums Verreck nicht. Weil mein Fleisch will nicht sterben. Mein Fleisch will leben. Und er entscheidet sich, Vater, nicht dein Wille, sondern mein Wille. Genau, vielen Dank. Mein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille. So war es, richtig? Ja. Guck. Und er zeigt seine Loyalität dem Vater über. Auch wenn es bedeutet, dass Dinge sterben manchmal. Aber im Reich Gottes, die Art und Weise, wie er regiert, ist, dass Dinge manchmal sterben, damit sie wirklich leben. Deswegen, was der Teufel ihn anbietet und sagt, hey, du kannst ja das alles haben. Das Ding ist, und er sagt, geh weiche von mir, Satan, ist, das, was du mir anbietest, funktioniert nur mit einem System von Babylon, das konträr ist von dem, vom Reich Gottes. So, seid ihr noch da? Alright, ich denke, ich bin durch. Lass mich noch eine Sache, eine Bibelvers vorlesen, den ich wichtig finde. Hebräer 4, Vers 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Alright? Sondern der Versuch, wenn es hier um Schwachheit geht, dann rede ich nicht von Sünde. Alright? Schwachheit ist das Fleisch in dir, weil du noch ein menschliches Body hast. Du hast noch einen menschlichen Körper in dir. Diese Schwachheit, wo manchmal versucht wird, kennt ihr das oder habe ich das nur? Alright? Die Bibel sagt, hey, du bist gestorben mit ihnen. Du sollst es erachten, als ob es schon tot ist. Das heißt aber nicht, dass du trotzdem nicht mit dem Partnern kannst. Alright? Das ist die Spannung. Ja? Eine andere Stelle sagt er, tötet deine leiblichen Glieder. Töte es. Ich dachte, es wäre tot. Was ist jetzt, tot oder doch nicht tot? Keine Ahnung, aber du sollst es töten. Okay? Und die Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Er wurde in allem getestet wie wir. Ja? Doch ohne Sünde. Praise Jesus. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. So, was braucht es manchmal, um Tests zu bestehen? Absolut seine Gnade. Aber manchmal braucht es, ich gebe die Art und Weise, wie alles in mir denkt, wie ich denke und wie ich diese Welt betrachte, was im Kontrast manchmal steht mit dem, wie das Reich Gottes funktioniert. Und ich entscheide mich, dir zu vertrauen jetzt. Und ich gehe vorbei an diesem Baum der Erkenntnis. Obwohl vielleicht in mir das Verlangen ist, davon zu nehmen. Und dadurch töte ich dieses Verlangen und sage, nein, ich limitiere das, ich herrsche über das. Und nicht das herrscht über mich. So, wenn es dich bewegt, ich würde gerne noch beten. Weil ich glaube, in unserem Leben als Christen, bitte, das hat jetzt nichts mit der Season oder irgendwas zu tun, generell im Leben. Das Leben ist so. Möglichkeiten, wenn Gott dich segnet, selbst das kann was werden. Und ich glaube, das ist die Schönheit, ist mit ihm unterwegs zu sein. Und dass er vollkommen gut ist für dich. Und ich wünsche mir, dass ich das bewege weiterhin. So wie ihr auch, weil wir alle unterwegs sind mit ihm. Und dass wir, ich glaube zumindest, so geht es mir, wenn ich zumindest erkennen kann, dass es ein Test ist. Ich glaube, komplexer wird es, wenn du es gar nicht raffst, gell? Dann weiß ich wirklich, was rauskommt. Oh Lord Jesus. Komm, lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du für uns bist. Und ich hoffe, diese Predigt ermutigt dich, weil die sollte ich eigentlich ermutigen. Und nicht dich mit solchen Gefühlen wie mit der Schule in Verbindung setzen, weil das ist es nicht. Sondern du hast einen hohen Priester, der zu deiner Seite steht. Gott selber ist Mensch geworden und hat sich, ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber it messes with me. Er hat ausgesucht, in diese Limitationen eines Menschen zu leben. Und hat alles, wie ich auch, kann sich identifizieren mit mir, weil er selber Mensch geworden ist. Und er steht zu meiner Seite. Und er betet für dich. Und deswegen, das ist der Grund, wieso du immer vor dem Thron kommen kannst, um Gnade zu empfangen. Weil du weißt, dass Jesus der hohe Priester für dich ist. Damit Gnade freigesetzt werden kann, um unsere Herausforderung, egal was es ist, auch keine Herausforderung, dass wir Jesus repräsentieren können. So, Vater, vielleicht können wir Vater unser noch beten und dann sind wir durch, ja? Also.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.